Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Wir bringen Ihnen heute den Mitschnitt eines Vortrags, den Theo Huck gehalten hat im Jahr 2007 auf dem Internationalen Wittgenstein-Symposium in Kirchberg. Es geht um die Aussichten der Medienphilosophie und der Medienpädagogik. Die Musik, die Sie hören, stammt von Lee Konitz und Jimmy Chufer aus dem Jahr 1959.
Ein Medienpädagoge, Psychologe, ich weiß nicht, Sie haben ganz viele Akzente, aber die Pädagogik spielt sich eine große Rolle, wenn ich das richtig verstanden habe. Und er wird uns über die Frage Medienphilosophie und Bildungsphilosophie und deren Schnittstellen etwas erzählen. Herr Huck, ich bitte Sie.
Herzlichen Dank, Herr Koi. Und einen schönen guten Nachmittag allseits miteinander. Ich danke auch fürs Kommen bei diesem schönen Wanderwetter. Wir müssen ja fast froh sein, dass wir nicht Kaiserwetter haben. Dann müssten wir sozusagen die Medienphilosophie irgendwo vor die Türe verlagern und unter den Bäumen stattfinden lassen. Gut, zu meinem Vortrag. Ich habe ihn in 5 Schritte insgesamt gegliedert und will zunächst im Anschluss an einen kurzen Auftakt einige zeitdiagnostische Überlegungen im Zusammenhang mit Medien und Bildung formulieren. Im dritten Schritt dann eine Auswahl konzeptioneller Aspekte des Mediatic-Turn-Diskurses beleuchten. Es ist Kollege Margreiter leider nicht hier, hat Bandscheibenprobleme, ist an der Grenze zur Operation und er ist hier sicher einer der Experten in dem Bereich, auf den auch ich mich beziehe. Im vierten Schritt will ich dann das Augenmerk auf die Schnittstellen, auf eine Auswahl von Schnittstellen zwischen Medien- und Bildungsphilosophie legen und dabei versuchen, eine Agenda zu formulieren. Das heißt, es wird mehr Fragen als Antworten in diesem Bereich geben. Kurzer Ausblick wird die Sache hoffentlich abrunden. Als ich mit den Vorbereitungen für diesen Beitrag soweit fertig war, dachte ich mir, dass ein expliziter Bezug zu Wittgenstein fehlt. Ich wollte dann nicht alles über einen Haufen werfen, aber habe mir gedacht, einen solchen Bezug zu schaffen und zu überlegen, in einer vielleicht nicht trivialen Weise, darum will ich mich noch bemühen und habe dann nach einem Motto gesucht. Bei meinen verschiedenen assoziativen Durchläufen fiel mir zuerst eine Bemerkung ein, eine Bemerkung des Kollegen Gunter Kress, die er bei einem Mittagscafé vor ein paar Monaten gemacht hatte. Wir sprachen über Zeichen und Bilder, über Zeichengebrauch und Bildkompetenz und ein Beispiel für die Wichtigkeit des Gebrauchs in unserem Gespräch waren Verkehrsschilder, die den Verkehr regeln oder regeln sollen, je nachdem. Und es war dann klar, dass zum Beispiel ein Verkehrsschild, das auf einem Lastwagen transportiert wird, normalerweise während des Transports keine solche Gebrauchsfunktion hat, wie sie üblicherweise der Fall ist. Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel, wenn es um Leuchtschilder zum Beispiel geht auf der Autobahn. Aber was ist, wenn am Wochenende eine Baustelle markiert ist, die gar nicht in Betrieb ist, wo keiner da ist, wo alles sozusagen wie normal unter Anführungszeichen aussieht? Was ist mit diesen Regeln in verschiedenen Ländern? Denken Sie an den Kreisverkehr in Italien, Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich. Es gelten hier überall verschiedene Regeln. Und in diesem Gespräch machte Gunter Kress die Bemerkung, dass Bilder fast überall im Regelfall sozusagen schwer zu lesen sind, außer eben zu Hause. As a rule, pictures and images are difficult to read except at home. Und diese Bemerkung hat mich eine Weile beschäftigt. Ich habe mir dann gedacht, das ist auch der Fall bei verschiedenen anderen Bildern, zum Beispiel bei den Counting Alternatives aus den Wittgenstein Illustrations. Denn ohne ein gewisses Verständnis von und für Concept Art ist dieses Werk von Mel Bochner nur schwer entzifferbar. Ich weiß nicht, ob man das weiter hinten noch sehen kann. Es ist hier in einer Kopie abgebildet. Und der Passus, auf den sich hier Mel Bochner bezieht, ist ein Passus aus Wittgensteins Übergewissheit, Uncertainty, und zwar konkret auf den Paragraphen 309, wo Wittgenstein sich fragt, Is it that rule and empirical proposition merge into one another? Ist es, dass Regel und Erfahrungssatz ineinander übergehen? Fragt er an dieser Stelle. Und diese Frage knüpft an das an, was Anat Bilecki gestern über Meaning as Use in the Digital Turn ausgeführt hat. Ich denke auch, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass Bedeutungen und Gebrauchsweisen sich verlagern und nicht selten kommen wir in Situationen, dass Schemata nicht funktionieren, ja nicht einmal figurieren und dass die bestimmende Urteilskraft nicht ausreicht. Die Lösung, die Wittgenstein hier anbietet, ist zumindest aus pädagogischer Sicht nicht befriedigend, insofern wir seinen nächsten Punkt, die Nummer 310, hier als Weiterführung lesen dürfen. Er bezieht sich dabei auf Schüler, die sich nichts erklären lassen, die ständig unterbrechen, fortwährend Zweifel einbringen an der Existenz der Dinge, an der Bedeutung der Wörter. Und der Lehrer sagt dann, unterbrich nicht mehr und tu, was ich dir sage. Deine Zweifel haben noch gar keinen Sinn. Aus pädagogischer Sicht nicht unbedingt eine wünschenswerte Lösung. Ich denke, wir sollten hier nach anderen Lösungen suchen. Bevor ich mich im Spannungsfeld von Medien- und Bildungsphilosophie nach solchen Schnittstellen aufmache, will ich einige Vorüberlegungen wenigstens kurz skizzieren. Und zwar eine erste zur Hochkonjunktur der Medien. Wir hören das allenthalben, auch hier. Und ich bin sozusagen froh und angetan über die Art und Weise, wie auf diesem Symposium über die Philosophie der Informationsgesellschaft verhandelt und diskutiert wird. Wenn ich mich erinnere an World Summits on Information Society oder an Informationsgesellschaft im Regierungsprogramm und anderen Zusammenhängen, dann sehen wir, dass hier sehr verschiedene Horizonte aufgetan werden. Ja, nicht nur das, wir können auch mit dem Titel des Symposiums andere Horizonte eröffnen, wenn wir die verschiedenen zeitdiagnostischen Bemühungen, die gegenwärtig verfügbar sind, uns vor Augen führen. Ich fange gar nicht an, sie aufzuzählen. Die meisten, denke ich, sind bekannt von Multi-Options-Erlebnis- und Netzwerk- und Kommunikationsgesellschaft. Alle diese Beschreibungen bemühen sich um Differenzierungen, bemühen sich sozusagen um Klarheit in der gesellschaftlichen Selbstbeschreibung, nicht alle vielleicht, aber doch die wissenschaftlich Motivierten zumindest. Aber ich denke, wir müssen sie im Sinne von Siegfried Schmidt als reflexive Strukturen, als operative Funktionen oder als eine Art Makroframing verstehen, indem sie jeweils bestimmte Denkhorizonte eröffnen. Und ich denke, ein einfaches Sprachspiel würde das sehr schnell klarlegen, wenn wir Philosophie der Kommunikationsgesellschaft oder Philosophie der Erlebnisgesellschaft als Motto für die gesamte Tagung hätten. Wie schaut es mit der Bildung aus? Haben wir hier auch eine Hochkonjunktur oder eher eine Rezession? In meinen Augen haben wir es hier insgesamt mit einer Rezession zu tun. Auch die Medienhochkonjunktur scheint eher technologische Schlagseiten zu haben. Im Bildungsbereich ist die Hochkonjunktur allenthalben im Bereich quantitativer empirischer Bildungsforschung anzutreffen, soweit sie sich vermählt und verbündet mit Standardisierungsbemühungen und Bildungscontrolling. Genau besehen haben wir es mit vielen Ambivalenzen und Paradoxien zu tun. Beispielsweise im Zusammenhang der Kommerzialisierung des Wissens, der Sozialpflichtigkeit des Wissens auf der anderen Seite. Mit Blick auf Edutainment oder gediegenere Formen der Medienbildungsansprüche. Mit Blick auf die Internationalisierung des Bildungswesens und Reformresistenzen oder mangelnden Innovationsbereitschaften in den Institutionen. Und vielen anderen Paradoxien und Ambivalenzen mehr. Es besteht insgesamt meiner Wahrnehmung nach eine erhebliche Spannung zwischen den Mediendesiderata im Diskurs der allgemeinen Pädagogik und der Kernfrage, wie pädagogische Grundvorgänge unter den Bedingungen medialisierter Lebenswelten modelliert, gestaltet und reflektiert werden können. Das bezieht sich nicht allein also auf den Diskurs der Bildungsphilosophie oder auch der Bildungstheorie, sondern genauso auf die Historiographie, auf die pädagogische Anthropologie, die Wissenschaftstheorie der Erziehungswissenschaft und verwandte Bereiche. Ich will diese Mediendesiderata an einem Beispiel kurz erläutern, nämlich am Beispiel von Bildungsbegriffen. Die Allgemeinbildung ist in konzeptioneller Hinsicht fragwürdig geworden im Zusammenhang der sogenannten postmoderne Diskussionen. Die Mehrzahl, denke ich, der Kolleginnen hat sich dann darauf geeinigt, dass das Kind hier nicht mit dem Bad ausgeschüttet werden soll, sondern weiterhin allgemein bildende Ansprüche zu formulieren sind. Zwei prominente Vertreter, die ich hier ausgewählt habe, sind Wolfgang Klafki und Elmar Tennort. Beide sehr angesehene Erziehungswissenschaftler, beide einflussreich in der Zunft, beide mit soliden Bildungsbegriffen, im Fall von Wolfgang Klafki formuliert der Bildung als Zusammenhang der drei Grundfähigkeiten Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität. Wenn wir das Konzept allerdings genau besehen, dann sehen wir, dass die Frage der Medien allenfalls im Kontext einer Kritik der Informations- und Kommunikationstechnik angesiedelt ist und hier im Anspruch einer Grundbildung sozusagen als Moment der neuen Allgemeinbildung. Das Gesamtkonzept ist geisteswissenschaftlich orientiert und zeichnet sich durch eine ausgeprägte Medienskepsis aus. Ich denke, dass diese Verortung und Positionierung der Medien in einem Konzept allgemeiner Bildung schlicht und einfach nicht tragfähig ist, nicht mehr tragfähig ist, jedenfalls für die heutige Zeit. Und ähnlich verhält es sich im Konzept vom Kollegen Tennort, wenn die Medien im Bildungskontext parallelisiert werden mit der Frage und Problematik der Verrechtlichung, sozusagen, wir brauchen für unsere Rechtsprobleme Experten, und ähnlich verhält es sich dann mit den Computerexperten, die hier zuständig sind, und das, worum es geht, ist Computer Literacy allenfalls, und die Pädagogik hat hier eine Vermittlungsfunktion im Sinne eines Medienkompetenzminimums, das wie so oft eine technische Schlagseite hat. Thank you. Ich habe versucht, meinerseits einen Bildungsbegriff zu formulieren, der diese Schlagseiten überwindet, der Bildung als Pluralitätskompetenz, als reflexive Lernfähigkeit und als widerstreitende Bildung versteht, der Bildung mit und nicht gegen die Medien formuliert und der erwägungsorientierte, kontextsensitive und prikulierende Formen in den Vordergrund stellt. Ich denke, dass hier ein Antwortversuch auf die Schnittstellenproblematik zwischen Medien und Bildungsphilosophie vorliegt. Insofern die Metaphernkompetenz, die Beweglichkeit in verschiedenen Lebenswelten, die Übergänge zwischen verschiedenen Bereichen, unterschiedlichen Kodierungsmodalitäten, der Umgang mit pluralen Lagen insgesamt als Motiv und Leitmotiv der Bildung herangezogen wird, genauso die Reflexion, der Reflexion von Lernprozessen, hier nicht stehen bleibt bei Reflexionsansprüchen allein und als Kernstück die Überwindung diskursiver Zwänge vorsieht. Wenn ich Bildung hier unter den Auspizien des Mediatic Turn formuliere, dann stellt sich die Frage, was meint denn der Mediatic Turn? Ich will eine kurze Skizze geben dazu und zur Auseinandersetzung mit dieser Thematik ermuntern. Der Mediatic Turn ist nicht der erste und nicht der letzte Turn. Und ich habe mir so einen Auszug gemacht, eine Liste verschiedener Wenden, die in den letzten Jahrzehnten eine Rolle gespielt haben, und will damit nicht den Mediatic Turn sozusagen zur Karikatur machen, bevor ich noch was dazu gesagt habe, aber gleichzeitig auch und diese Liste ist bei weitem nicht vollständig. Wir haben hier den Digital Turn auf diesem Symposium oft gehört schon. Der Semantic Turn von Klaus Krippendorf wurde nicht erwähnt so far. Aber es gäbe weit mehr. Und ich wage mit Blick auf unser Fach, auf die Erziehungswissenschaft zu sagen, die sich bemüht, hier mit diesem beschleunigten Verbrauch von Turns mitzuhalten, zu sagen, dass die Reichweite der Turns dort die einzelne Lehrkanzel oft nicht wesentlich überschritten haben in ihrer Wirksamkeit und in ihrem Horizont. Aber doch, mit Blick auf den Mediatic Turn, glaube ich, dass er nicht so ohne weiteres als Nebeneffekt mediengesellschaftlicher Verhältnisse oder als kognitives Epiphänomen einer technisierten Conditio Humana abgetan werden kann. Ich denke, es ist hier weit mehr damit verbunden. Worum geht es dabei? In einer ersten Annäherung lässt sich in Analogie zum Linguistic Turn, der die Sprachvermitteltheit menschlicher Geistestätigkeit in den Vordergrund stellt, als Kurzformel die Medienvermitteltheit aller Bemühungen um Erkenntnis, Wissen und Klärung von Selbst- und Weltverhältnissen nennen. Letzteres ist durchaus doppeldeutig zu verstehen und meint sowohl das Selbst- und Weltverhältnis einzelner Akteure als auch die Ebene von Verhältnissen, Konstellationen und Möglichkeitsbedingungen. Während beim Linguistik-Turn über weite Strecken sprachwissenschaftliche Dimensionen und in den sprachanalytischen Ausrichtungen vor allem Begriffsanalysen im Vordergrund standen, rücken beim Mediatic-Turn nun, ähnlich wie beim Symbolic und beim Cultural-Turn, symbolische, materiale und soziale Dimensionen verstärkt ins Blickfeld. Zwar zeichnet sich in der Sprachphilosophie mit den Gebrauchstheorien von Bedeutung eine Relativierung von geisteswissenschaftlichen Zugängen ab, symbolische, materielle Praktiken, prozessorientierte Sichtweisen kultureller Programme und auch Produkte und auch technologische Gesichtspunkte bekommen allerdings erst im Zusammenhang des Cultural Turn und des Mediatic Turn jenes Gewicht, das ihnen meines Erachtens zusteht. Wenn wir uns diese Thematik etwas näher anschauen, dann finden wir hier explizite und implizite Varianten. Das heißt, der Sache nach wurde das Problem längst verhandelt. Es gibt hier weit zurückliegende Publikationen, die damit zu tun haben. Ich will verweisen auf das Beispiel der Medienformunterscheidung, die niemals mit dem Anspruch eines Mediatic Turn formuliert wurde und schon gar nicht in der ursprünglichen Fassung in der Unterscheidung zwischen Ding und Medium von Fritz Haider, die bereits 1926 publiziert worden ist und die meiner Wahrnehmung nach erst in den letzten Jahren durch Dirk Becker eine gewisse Bekanntheit erfahren hat. Und ansonsten, ich habe kaum Kollegen getroffen, die diese Unterscheidung gekannt haben und mit ihr operieren. Bekannter hingegen die Thesen von Marshall McLuhan, der hier die Formung der Botschaften durch die Medien in den Vordergrund gestellt hat und Inhalte von Medien als Inhalte von Medien sozusagen fokussiert hat. Kaum bekannt das Konzept der digitalen Mediamorphose, die Frage nach der medialen Formbestimmung des Kulturschaffens und der kulturellen Kommunikation auf dem Hintergrund von Einflüssen der historisch jeweils neuen Informations- und Kommunikationstechnologien und die damit verbundenen Veränderungen des Beziehungsgefüges zwischen Kreation und Produktion sowie Distribution und Rezeption. Da gibt es zahlreiche Beispiele im Kontext der Musikindustrie, die hier von den Kollegen Blaukopf und Smudic diskutiert worden sind. Ein Konzept, das ich hier fälschlich noch unter impliziten Versionen geführt habe, Siegfried Schmidt wird mir es verzeihen, hoffe ich, der integrative Konstruktivismus, das Konzept der Medienkulturtheorie, die von einem zirkulär gedachten Zusammenhang unterschiedlicher Prozessbereiche ausgeht und die Realität als eine Pluralisierung von Wirklichkeitsmodellen auffasst, mit Kriterien wie Viabilität, Operationalisierungsmodalitäten und Problemlösungsrelevanz. Ich habe gestern gelernt, dass es hier auch explizite Weiterentwicklungen gibt, die ich leider noch nicht rezipieren konnte. Thank you. kommen wir zu den expliziten Versionen. Der erste, der den Ausdruck verwendet hat, ist der Kollege Sonesson aus Schweden, der eine Nachfolge der System-Lebenswelt-Opposition angestrebt hat, im Sinne einer Opposition Medien-Lebenswelt. Es geht ihm, ich zitiere ihn im Original: "However, the prototypical life world would be immediate or as little mediate as possible and taken for granted, but more than science and social institutions, media may well be able to transform secondary interpretations into significations taken for granted. Media, rather than the system world, may already be colonizing the life world." Und er hat unter diesem Titel 1995 erstmals Fragen des Mediatikteuren thematisiert und problematisiert. Eine weitere Konzeption stammt von Sibylle Krämer, die sich abhebt in ihren neuen Fassungen von den konstruktivistischen Versionen. Sie hat sich hier zwischenzeitlich distanziert und hält Medien tendenziell für Vehikel, also kritisiert sozusagen die Auffassung, dass Medien nicht nur Vehikel, sondern auch Quelle von Sinn werden. Spricht von fundamentalistischen Versionen des Mediatikteuren, die sozusagen das A priori unseres Welt- und Selbstverständnisses darstellen. Jetzt abgesehen von den englischsprachigen Feinheiten, die man zwischen Foundationalists und Fundamentalists hier ins Spiel bringen könnte, ist in ihrer Konzeption die Frage fokussiert und konzentriert auf die Botenmetapher, wobei es dann um unterschiedliche Typen medialer Übertragung geht. Und da ist das Spektrum dann groß. Da geht es um Transfer von Geld über Botschaften von Engeln, genauso wie Viren, Computerviren oder Viren im medizinischen Sinne von Krankheiten. Das Konzept, auf das ich mich primär beziehe, ist vom Reinhard Margreiter. Er hat in den deutschen Fassungen den Ausdruck Medial Turn geprägt und bezieht sich auf die Symbolphilosophie von Ernst Cassirer. In seiner Fassung lautet das Anführungszeichen Medien a priori, ich zitiere ihn, die in empirischen Phänomenanalysen zutreffende Unterscheidung eines Sprach-, Schrift-, Buch-, Bild- und rechnergestützten Denk- und Kulturtypus führt zwangsläufig zum Konzept eines geschichtlich relativen Medien a priori. Nicht nur die neuen Medien, sondern auch die alten Medien, Oralität, Literalität, Buchdruck, genauer die jeweilige historische Konstellation interagierender Medien, sind als dieses a priori zu begreifen und funktional zu beschreiben. Medienphilosophie stellt somit weitaus mehr dar als eine sogenannte Bereichsphilosophie, denn Medialität ist nicht eine periphere, sondern die zentrale Bestimmung des menschlichen Geistes. Ende des Zitats. Es geht hier mehr wesentlich um die Klärung der Erfahrungsbegriffe und das Konzept im Detail ist weiter in Arbeit. Ich wäre neugierig gewesen, was jetzt der Stand ist, aber ich werde es hoffentlich in Tirol erfahren können. In den Niederlanden ist ebenfalls ein Konzept in Entwicklung. Joost de Mul und Wim Binsbergen, sehen jetzt im Moment nicht, sind aktuell dran. Und das Herzstück ihres Konzepts ist, dass sie das Augenmerk der Analyse nicht auf Formen des Mediengebrauchs richten, sondern auf Zusammenhänge von Gebrauchsformen und medialisierten Strukturen und deren Implikationen unter globalisierungstheoretischen Auspizien. Mein Zwischenfazit: Medien als optionelle Dimensionen zur Bestimmung von Bildung, Kommunikation, Gesellschaft sind problematisch geworden. Ich denke, es sollte sich lohnen, die Schnittstellen zu erkunden. Und als solche habe ich 6 verschiedene formuliert. Der erste Bereich dieser Schnittstellenerkundungen bezieht sich auf die Frage der Begrifflichkeit und der Brauchbarkeit und Reichweite von Medienbegriffen für bildungstheoretische und auch bildungspraktische Problemstellungen. Hochabstrakte, kategoriale Bestimmungen wie Ort-Zeit-Medien oder Medium als Mitte helfen im Kontext empirischer Untersuchungen kaum weiter. Die Medium-Form-Unterscheidung eröffnet zwar fruchtbare Perspektiven der Theoriebildung, aber wie lässt sie sich sinnvoll mit medienwissenschaftlichen Medienbegriffen verknüpfen? Worin besteht die nicht instrumentelle Dimension der Medientechnologien, ihre, wenn man so will, Gestaltungs- oder Bildungsmacht, die sie mitbringen? Und wie können wir den Zusammenhang symbolischer und technisch-materialer Medienaspekte in Lern- und Bildungskonzepten modellieren? Ich denke, diese Fragen sind alles andere als geklärt. Hier ist ein Klärungsbedarf alleine auf begrifflicher Ebene. Die zweite Dimension bezieht sich auf die Medienanthropologie. In der Erziehungswissenschaft haben wir hier, wenn man so will, drei große Stadien der pädagogischen Anthropologie. In den frühen Jahrhunderten war von Erlösungsbedürftigkeit die Rede. Diese Stadien, denke ich, sind kaum mehr im Diskurs. Die Erziehungsbedürftigkeit seit Kant ist weiterhin im Diskurs. Die Unterstützungsbedürftigkeit, denke ich, ist Mainstream geworden. Aber was die technologiegetriebenen Formen von Bildsamkeit betrifft, oder um es krass auszudrücken im Kontrast, die allgemeine Verblödung von natural-born Cyborgs auf der anderen Seite, dieses Spannungsfeld ist alles andere als geklärt. Ich denke, wir haben Wesensbestimmungen des Menschen, unter Anführungszeichen, über weite Strecken überwunden im Sinne oder zugunsten von differenzierteren, historischen, kulturkritischen Betrachtungsweisen, aber wie der Umgang mit intelligenten Maschinen, Cyborgs, E-Dwarfs, Mixed-Reality-Technologien und Mensch-Maschine-Symbiosen hier modelliert wird, da denke ich, ist die Medienanthropologie als Ganzes am Anfang und die Bildungsphilosophie und Bildungstheorie ist auf die Ergebnisse hier angewiesen, wenn sie weiterkommen will. Eine weitere Schnittstelle bezieht sich auf die Frage der Relation Wirklichkeit der Erfahrung und Erfahrung der Wirklichkeit. Die Unterscheidung der primären und sekundären Erfahrung, wie sie in der Erziehungswissenschaft gang und gäbe ist, ist, denke ich, auch fragwürdig geworden. Sie hängt zusammen mit der Fragwürdigkeit der unmittelbaren Erfahrung, wie sie in der Medienphilosophie thematisiert wird. Und die Bedeutung dieses Zusammenhangs im Kontext von Bildungsbiografie oder auch in der Diskussion um Mediengenerationen ist in meinen Augen hochbrisant. Wir haben hier kaum Anknüpfungspunkte in der bildungswissenschaftlichen Forschung, einige Anknüpfungspunkte in der medienphilosophischen, aber ich denke, hier ist viel zu tun. Thank you. Die nächsten drei Schritte, Referenzmodalitäten, Virtualitätskonzepte und Medienkompetenz, Medienbildung. Die Klärung der Referenzmodalitäten, denke ich, hat zu erfolgen im Hinblick auf alltagsweltliche Weisen der Referenzialisierung von Wahrnehmungen, die erste Beobachterebene sozusagen, und auch auf die Klärung der Referenzmodalitäten im Wissenschaftskontext zweiter Ordnung. Und die ist nicht so leicht angesichts der doppelten Dynamik des Verschwindens der Technologien. In vielen Publikationen ist gegenwärtig von Vanishing Technologies, von Disappearance of Technology und gleichzeitig aber von der Allgegenwart im Sinne von Ubiquitous, Pervasive Computing oder Wearable Computing und vielen ähnlichen Bereichen die Rede. Diese doppelte Bewegung, denke ich, fordert eine Geschichte moderner Selbst- und Weltverhältnisse, auch im Sinne von Mediengenerationen, heraus, die, wie Hartmut Titze gezeigt hat, hier in völlig unterschiedlicher Weise Bezug nehmen auf ihre Umgebungen. Auch was die Virtualitätskonzepte betrifft, wer im Kontext der Erziehungswissenschaft und Pädagogik zu Hause ist sozusagen, hat oft mit virtuellen Lernformen zu tun, mit Fragen der virtuellen Gruppenbildung oder auch der virtuellen Gemeinschaftsbildung. Abgesehen von der Fiktionalität, der Herstellbarkeit, der intentionalen Herstellbarkeit von Gemeinschaften, denke ich, dass hier in aller Regel virtuell im Sinne von auf digitalen Technologien basierend verwendet wird und nicht in anderen Verwendungsweisen. Jedenfalls sind mir in der Erziehungswissenschaft keine solchen Formulierungen untergekommen. Die Bildungsphilosophie könnte allerdings hier profitieren von verschiedenen Virtualitätskonzepten. Virtualität als Emergenzboden jeglicher Aktualität zum Beispiel. Oder auch die hybriden Bildformen, Formen der Modalisierung medialisierter Wirklichkeitserfahrungen, Themen, die alles andere als ausgelotet sind und die es meines Erachtens auszuloten gilt, wenn virtuelle Bildung nicht scheinbare Bildung sein soll, so ähnlich wie die virtuellen Teilchen der Physiker. Im Bereich der Medienkompetenz und Medienbildung, denke ich, verlagern sich die Neubestimmungen auf Meta-Medienkompetenzkonzepte. Ein Beispiel, das ich hier angeführt habe, ist die Frage des Framings, Media Literacy as Framing Competency, oder um es in beiden Richtungen auszudrücken, die Spannung zwischen der Kompetenz of Framing Media Literacy and Media Literacy as Framing Competence. In dieser doppelten Denkbewegung, denke ich, lassen sich Medienkompetenzkonzepte in einem fortgeschritteneren Stadium entwickeln. Zum Schluss will ich den Bogen nochmals zum Rahmenthema zurückspannen und nach dem Information und dem Informieren nachfragen. Inwieweit geht es bei alledem um Informieren? Maria Bakadieva, eine kanadische Kollegin aus Calgary, hat neulich das reflexive Potenzial hervorgehoben. Sie hat dabei Zuboff zitiert. Ich zitiere beide miteinander. To informate is the capacity of computers to introduce an additional dimension of reflexivity. To produce a voice that symbolically renders events, objects and processes so that they become visible, knowable and shareable in a new way. Ende des Zitats. Ähnliche Hoffnungen werden im Kontext der sogenannten Web 2.0 Entwicklung mit Blick auf Sozialkompetenzen formuliert. Als Hoffnungen, denke ich, kann ich sie akzeptieren. Was ich faktisch sehe, entspricht hier nicht einer, wesentliche Entwicklung oder Weiterentwicklung von sozialen Kompetenzen, so far jedenfalls. Wir werden nicht auskommen ohne Bildung. Und ich denke, Bildung wird als zukunftsorientierte Reflexions- und Gestaltungsangebote im Spannungsfeld von Informierungen, die marschiert werden, wie Josef Wallmansberger einmal sagte, und einer Informatio, die ebenfalls auf Wortbedeutungen zurückgeht, nämlich eine Information, die Computer als Mittel und Medien menschlicher Einbildungskraft versteht, zu entwickeln sein. Danke.
Schönen Dank, Herr Huck. Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen.
Danke. Theo, dann fange ich an mit dem letzten Zitat von der Kollegin aus Calgary. Ich merke ganz häufig, dass diese digitalen Phänomene als ein qualitativ anderes interpretiert werden gegenüber dem, was wir früher hatten, nämlich Bibliotheken, was auch Strukturen von Wissen waren und so weiter. Könnte man diese Reflexivität etwas stärker informieren? Ich sehe nämlich persönlich den qualitativen Sprung häufig nur in den Buzzwords der Wissenschaftler, aber kann ihn nicht nachvollziehen.
Den qualitativen Sprung.
Warum die Computer reflexiv sind und Bibliotheken es nicht waren?
Daran zweifle ich selber. Ich denke, die sozialphänomenologischen Studien, die jetzt auf die Maria Bakadieva sich bezieht, die handeln von. Ja, das ist die empirische Grundlage, die sie hat in dem Bereich. Und darum will ich das ernst nehmen, weil der Reflexionsanspruch sich daraus ergibt. Und das hat schlicht mit zum Beispiel den Gesundheitsproblemen zu tun. Dass Gesundheitsprobleme, die internetbasiert recherchiert werden können, hier eine neue Reflexivität, eine neue Dynamik im Umgang mit der eigenen Gesundheit mit sich gebracht haben. Und hier sozusagen auch die Interaktionsverhältnisse den Ärzten gegenüber verändert haben in den Populationen, die sie untersucht hatten.
Diese Aussage,
warum sollte das jetzt passieren? Na, ich denke, insofern ich selber der neuen Qualität zustimmen kann, glaube ich, dass die mehrperspektivische Zugang hier doch eine Rolle spielt. Die unterschiedlichen Optionen hier aus verschiedenen Quellen, verschiedene Perspektivierungen einer Problemlage zu bekommen, diese Chance liegt drin. Diese Chance liegt drin. Und das macht, denke ich, auch einen qualitativen Unterschied. Aber nicht, wie soll ich sagen, in einem strikt absoluten Sinne. Das sehe ich selber nicht, weil ich denke, das läuft sich dann auf ein Konzept von Digital Fluency hinaus, sich schnell und flüssig im Netz und mit digitalen Medien bewegen zu können. Aber die Fragen der Zielsetzungen, die Fragen der Identitätsentwicklung, die Fragen des Wozu und Warum des Ganzen bleiben dabei häufig auf der Strecke. Und in dem Sinne sind hier nicht die qualitativen Sprünge drin, das sind sozusagen Verlagerungen dann.
In den letzten Jahren ist ja die Bildungsdebatte mehr und mehr überlagert worden von der Kompetenzdebatte. Vor allem auch unter dem starken politischen Einfluss der Kompetenzförderung gegenüber Bildungsförderung präferiert. Wie passt das in dein Bild? Du hast ja sozusagen immer noch alteuropäisch von Bildung gesprochen.
Ich habe alteuropäisch von Bildung gesprochen, ja. Ja, diese Verlagerung der Diskussion hängt zusammen mit dem Versuch, Bildungsprozesse zu messen, zu steuern und sie einem Verfügungsrationalismus zu unterwerfen. Und ich denke, dass ähnlich wie in Prozessen der Gemeinschaftsbildung, ähnlich wie in Prozessen der Kulturentwicklung, hier die Verfügung über Ergebnis und Prozess nur sehr bedingt möglich ist. Die Versuche hier sozusagen Input-Output-Messungen zu machen, die haben alle ihre Schattenseiten. Sie gehen sehr oft von Verkürzungen aus und mit Blick auf die Verlagerung, auf die Kompetenzdiskussion, das stimmt zu einem guten Teil, die Debatte ist beherrscht, im deutschsprachigen Raum zumindest und teilweise auch im englischsprachigen Raum, wenn man die Standardisierungsdiskussion hernimmt, auch die internationale Bildungsstandarddiskussion, die rekurriert weit stärker auf Kompetenzbegriffe, allerdings mit verschiedenen Fallen, die da eingelagert sind. Sehr oft werden die einzelnen Kompetenzdimensionen sozusagen isoliert und verkürzt betrachtet. Sehr oft ist die Rede von Kompetenzentwicklung und faktisch ist gemeint die flüssige Anwendung einer bestimmten Kompetenz auf verschiedene Problemaspekte, aber nicht die Entwicklung der Kompetenz selber, sozusagen die Versiertheit einer Kompetenz, aber nicht die Entwicklung im Sinne einer Weiterentwicklung von Kompetenzen über Kompetenzen. Die Kompetenz der Kompetenzentwicklung ist hier im Regelfall nicht mitgedacht. Ja. Na, ich denke, diese Debatten, sie erhellen manches, aber in meinen Augen blenden sie hier sozusagen die Integrationskraft der verschiedenen Prozesse, die unter dem Stichwort Bildungsbiografie zum Beispiel abgehandelt worden sind, auch aus. Und diese neue Fokussierung, die in meinen Augen greift sie an vielen Stellen zu kurz.
Er als Information bekommt, ob etwas ist, was er tatsächlich benötigt. Denn wenn ich weiß, dass es in Chicago eine Kuh gibt, die 5 Beine hat, bin ich nicht informiert und habe auch keine Bildung. Und ich denke, dass es auf den Inhalt, nicht nur was er lernt und auch wie er lernt, sehr ankommt, dass es da eine Integration geben müsste. Und ich habe das sehr vermisst in diesem Vortrag, dass auch die Bemühung zu dem, was ich lerne und wie ich es lernen kann, als Benötigung für mein Leben.
Ja. Das, denke ich, hat zu tun sozusagen mit der Geschichte von Bildungstheorie und Bildungsphilosophien. Die sogenannten materialen, inhaltlichen Bildungskonzepte sind sich häufig auf eine Kanonisierung von bestimmten Inhalten hinausgelaufen. Und diese Kanonisierung, diese Bestimmung dieses Was, ist sehr früh und sehr schnell problematisch geworden. Und der Rückzug dann auf formale oder funktionale Konzepte ist in den 80er Jahren sehr im Vordergrund gewesen. Klafki beispielsweise hat ein kategoriales Konzept, in dem er diese inhaltliche Seite mit der funktionalen Seite verknüpft und verbindet. Jetzt habe ich nicht von konkreten Inhalten gesprochen, da haben Sie absolut recht, weil ich meinerseits den Akzent auf die Pluralitätskompetenz und die reflexive Lernfähigkeit legen will, ganz klar. Und wenn es darum geht, zum Beispiel die Überwindung diskursiver Zwänge exemplarisch auszuführen, dann bieten die individuellen Biografien, die Standardcurricula, die Ereignisse, die wir tagtäglich verfügbar haben, jede Menge Anknüpfungspunkte, um hier an den Relevanzen von Lerngemeinschaften, von kleinen Gruppen oder von Individuen anzuknüpfen und diese Relevanzen sozusagen nicht einzufliegen oder vorzugeben. Das ist schon eine Position, die ich vertrete. Ja. Thank you.
Musik.